Ein Ziel braucht einen Plan. Das ist das Motto, das Thema heute Morgen. Das Ziel braucht einen Plan. Ein lohnenswertes Ziel, das braucht eine Vorbereitung. Es geht darum, dass man Kosten überschätzt, den Weg definiert, Schwierigkeiten mit einkalkuliert, die sich in den Weg stellen können. Es gilt vorzusorgen, weil das Ziel eben so entscheidend wichtig ist. Weil das Ziel so im Herzen liegt. Weil da eine Vision ist, eine Vorstellung, was soll werden, wo ich mich reingeben kann. Das ist so wichtig. Darum legen wir alles in die Waagschale und versucht, das alles vorzubahnen, vorzubereiten. Man ist mit seinen Gedanken richtig in diesem Projekt drin. Das hat ein Mensch, das erlebt ein Mensch, der eine Vision hat, wo noch einem möchte ane, wo bewegt ist. Von der Liebe Gottes, vom Geist Gottes, erlebt die Kraft von einer Vision. Wir beschäftigen uns mit dem Nehemia, einem Mann, der gewusst hat, was er wollte. Ein Mann, der sich treffen lassen hat. Er hat sich berühren lassen von einem Umstand, von einer miserablen Situation. Es war ihm nicht mehr gleich gewesen. Es hat ihn angesprungen. Und er ist mit dem zu Gott gegangen und hat das ausbreitet, hat seine Gedanken mit Gott geteilt. Und dann ist in ihm der Wunsch gewachsen, die Vision, das Ziel. Ich möchte, ich muss in meine Heimat zurückkehren. Die Stadtmauern aufbauen. Es kann nicht sein, 100 Jahre lang liegt die Mauer in Trümmer. Meine Landsleute, schutzlos ausgeliefert, Frau und Kind. Das kann nicht sein. Nehemia hat ein Retterherz gehabt. Er wollte aufbauen, er wollte stützen, zurechtbringen. Wir haben das angeschaut, vor 3 Wochen haben wir gestartet mit Nehemia Kapitel 1 und jetzt kommen wir zum Nehemia Kapitel 2. Wir lesen da im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Artus, Artaxerxes hat er geheißen. Ja, ach, die Abkürzung. König Artaxerxes feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Im Monat Nisan. Das heisst, wenn man das Kapitel 1 anschaut, da sind etwa 4 Monate vergangen. Nach 4 Monaten, nach dieser Zeit, oder dieser Zeit, wo der Nehemia richtig gedrängt war, hey, mein Platz ist nicht mehr da in dem Palast, da neben dem König, als sein engster Vertrauter, als Mundschenk, ich bin da nicht mehr richtiger Platz. Ich muss gehen. Ich will gehen. 4 Monate ist es gegangen, sind ins Land gezogen. Und es ist nichts gegangen. Einfach nichts. Ein weiterer Arbeitsalltag, weitere Bütz, ein weiteres Fest vom König, von denen, die es viele gegeben hat. Ein normaler, weiterer Arbeitstag. Dort ist etwas zu holen gekommen. Der Artaxerxes hat gefunden, etwas ist einfach nicht mehr gleich. Etwas stimmt mit meinem Mundschenk Nehemia nicht mehr. Es heisst, ihm fiel auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Der Nehemia hat seine Niedergeschlagenheit nicht können verdrängen, nicht können verbergen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst, schrieb der Nehemia. Er ist verschrocken. Der König merkt etwas von meiner Gefühlslage. Das hätte ihn gerade den Job kosten können. Der Mundschenk hat fröhlich sein, aufgestellt, freundlich immer. Und seine persönlichen Empfindungen und Weisswasserlaune, die haben bis so gut angestellt werden. Der Nehemia ist verschrocken, aber er hat dann gemerkt, der Ausdrucksweise von seinem König, dass er doch irgendwie bei ihm das Vertrauen hatte. Ich erwiderte dem König, lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Sagt Nehemia. Lang lebe der König. Warum sollte ich nicht traurig sein? Ich kann nicht anders. Meine Heimat, meine Stadt. Auffallen, wie er die Stadt bezeichnet. Er sagt nicht, die Hauptstadt Jerusalem liegt in Trümmer und Asch. Er sagt wörtlich, die Begräbnisstätte meiner Vorfahren. Der Nehemia hat Diplomatie gehabt, hat es geschickt gehabt, sich richtig auszudrücken gegenüber seinen nicht religiösen oder anders religiösen, anders denkenden Arbeitgeber. Hat das weise gemacht, Begräbnisstätte von den Vorfahren. Dort, wo Großeltern, Urgroßeltern begraben sind, dort sieht es jämmerlich aus. Das ist in der damaligen Kultur, teils bis heute Kulturen, ein Punkt, das darf man nicht so lassen. Da hat der König wie das nachvollziehen können. Der Nehemia vermeidet es, eine politische Ader anzutippen, oder? Jerusalem, Hauptstadt oder so. Nein, Begräbnisstätte meiner Vorfahren. Manchmal vermisse ich unter uns Christen die Feinfühligkeit, sich weise und auch richtig auszudrücken gegenüber andersdenkenden, andersreligiös denkenden Menschen. Wo dann je nach Argumentation oder Wortwahl nur Unverständnis oder Widerstand Sachen dann kommen oder man verbindet es mit Sachen. Ich würde nicht auf mehr darauf eingehen. Aber Nehemia, das gefällt mir bei ihm. Er weiss, dass ich es ausdrücken soll. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Der Nehemia traut sich seine Ohren nicht. Der König fragt mich, was erbittest du von mir? Ich kann den König bitten um etwas. Wow, der Moment. Setzt der Gott den Hebel in Bewegung? Oder was passiert, kommt ein Stein zu rollen? Der König bittet mich, Mundschenk. Und dann lesen wir weiter. Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete. Ein schöner Einschub. Nehemia schickt ein Stoßgebet zum Himmel. Ein feiner Einschub mit einer grossen Botschaft. Der Nehemia wendet sich an den, wo Himmel und Erde geschaffen hat. In dem Moment wendet sich an den, wo über seinem Arbeitgeber steht. Er wendet sich an den, wo alles ermöglichen kann, wo aber auch alles verhindern kann. Er wendet sich an den, wo höher steht als der König Artaxerxes. Was Nehemia da macht, ist Leben mit Gott im Alltag. Versteht ihr? Gott ist bei ihm präsent. Er wendet sich, wendet sich an die richtige Instanz. Das ist seine Anlaufstelle. Wie hast du es mit Stossgebet? Ich sage zum heutigen Dankbuss- und Betttag, das heisst nicht, dass wir einfach ein Stossgebet verrichten und mit dem ist es. Denn Nehemia hat es anderen auch praktiziert. Dass er mit Gott zusammen war und sein Herz mit ihm geteilt hat, das Lage besprochen hat, eine Auslegeordnung gemacht hat, dass er Freundschaft pflegt hat mit Gott. Aber das ist genauso wichtig. Denn wenn es darauf ankommt, beim Bewerbungsgespräch, oder wenn du mit Menschen zu tun hast, mitten innen und gefordert bist, Stossgebet. Gott, du bist da. Ich vertraue dir. Du bist meine Hoffnung. Du bist meine Kraft. Ich brauche deinen Rückenwind. Herr, jetzt setze ich auf dich. Hilf mir. Gib mir Weisheit. Jesus sagt, wer mit mir verbunden ist, wie ich mit ihm, der bringt viel Frucht. Verbundenheit zeigt sich im Alltag mit Stossgebet. Kann es um länger sein, einfach ist es nur Sekunden. Herr, Ein Wort. Mit dem Herr ist ganz viel Emotion und ganz viel Anliegen drin. Bleibe in Verbindung mit Jesus. Er, der auf die Welt gekommen ist, der uns den Vater zeigt, darum ist er unser Mittler, ihn können wir ansprechen. Aber auch unseren Daddy, unseren Vater im Himmel. Wenn du sein Kind bist, wenn die Familienbeziehung wieder hergestellt ist, wie du dich ihm anvertraut hast. Lebe mit Gott im Alltag. Was für Kostbarkeit. Klar, dich ein, mehr zu betten. Aber natürlich auch das andere. Aber zu betten, im Arbeitsschreiben, im Kochen, im Stress hinein. Ihm erzählen, deinem Freund, wenn er dich nächste Woche fragt, was hast du am Sonntag gemacht? Ja, was soll ich? Ja, oder? Ja, im Gottesdienst gewesen, denk, oder? Ja, da gehört da von Nehemiah. Ja, gib mir die richtigen Worte. Wach sein und sehe, was Gott bereit hat. Also, ich trug, genau, er hat dann seine Bitte vorgetragen. Was hat er gesagt? So ganz höflich. Wenn es Ihrer Majestät gefällt, sprach Nehemiah zum König, und wenn Sie an mir, Ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich Sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Doch nochmal die beschreibt nochmal seine Heimat so. Nehemiah drückt sich klar aus, vaterklar. Er sagt nicht, Herr König, eigentlich würde ich noch gern mal dort zurückgehen, wo meine Eltern gewesen sind oder Vorfahren. Vielleicht könnte ich auch dort etwas helfen. Es wäre schon schön. Ja. Nein, der Nehemiah sagt, König, schicken Sie mich nach Juda, um die Stadt aufzubauen. Das ist eine Message. König, schicken Sie mich. Klares Ziel. Der König, die Königin saß neben ihm. Das ist auch ein Einschub. Die Königin ist neben ihm gesessen. Wer ist da, hat da entschieden, den beiden? Ich finde das ganz schön zu sehen. Seine Frau war neben ihm. Er hat sie auf seiner Seite gehabt. Auch was das immer soll heissen. Aber vielleicht war sie die, die ihn gestupft hat und gesagt: Komm, Ladeleni, Miaschi, lass ihn gehen. Das geht schon irgendwie ohne ihn im Mund schenken. Du hast einen Stellvertreter oder wie auch immer. Einfach so zum Sagen: Liebe Männer, Ehemänner, nehmt eure Frauen dazu Entscheidungen. Bewegt Fragen mit ihnen zusammen. Oder auch umgekehrt. Gott hat euch gern als Ratgeber, dass ihr miteinander den Weg geht. Miteinander das Lebenskonzept entwerft. Immer dann neu. Miteinander geht, ja. Also, der König fragte, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Oha, jetzt. Wie lang? Die Agenda aufgeschlagen so. Von wem bis wann? Oder? Nehemiah, wie lange hat man da einen Mauer zu bauen? Oder irgendwie so. Das ist schwierig. Ich war nicht einmal dort. Er ist ja noch jemand anders aufgewachsen im Exil. Das heisst, der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit. Er hat Monate, Tage, er hat die Zeitspanne gesagt, eine bestimmte Zeit. Er hat sich festgelegt, hat etwas formuliert, so lange werde ich weg sein. So viel Zeit brauche ich. So eine lange Auszeit brauche ich. Die Zeit, wie lange das war, findet im ganzen Nehemiah-Buch nicht. Man weiss, wie lange die Stadt zum Aufbauen war, aber wie lange er dort geblieben ist, bis er zurückgekehrt ist, findest du nie nicht. Aber es war eine bestimmte Zeit gewesen. Und dann sagte ich zu ihm, wenn es Ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und außerdem noch einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauern und für das Haus, in das ich einziehe. Hey, der Nehemiah zieht gerade seine ganzen Wunschlisten auseinander. Oh, König, aber ich sollte da noch Empfehlungsbrief haben und ich werde da westlich vom Euphrat durchgehen und wechsle das Territorium und die Würmer sind sicher nicht reinlassen. Ich brauche noch einen Empfehlungsbrief. Und dann ist da der Asaf, er hat recherchiert, oder? Provinz Juda in den Wäldern, wer da zuständig war für das Holz, für was er es braucht. Er kommt damit all seine Wünsche. Also hat der König schon gefragt, denn er so, gerade alles gegeben, gerade alles, oder? Die Gelegenheit. Er leitet da vieles vor, einen durchdachten Plan, hat sich viel Gedanken gemacht, was es braucht, und bringt jetzt das vor. Spätestens jetzt hätte der König müssen fragen, hallo, was hast du da alles schon von langer Hand vorbereitet hinter meinem Rücken? Hä? Ja, so ist es. Wir haben den Satz dann drin, den habe ich fett gedruckt, weil das ist für mich eigentlich der Schlüsselsatz, der wichtigste Satz. Weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Weil die gütige Hand Gottes über mir war, gewährte der König die Bitte. Nicht, weil der König gerade in guter Laune war. Nein, weil die gütige Hand Gottes über mir war. Gott bereitet vor. Gott macht verrückt in dieser Geschichte. Er verrückt Perspektiven. Der König hätte doch eigentlich müssen sagen, Nehemia, hallo, du spinnst, du machst einen Plan hinter meinem Rücken, eine Stadt zu festigen, um mit Mauern zu verbarrikadieren in meinem Reich. Vergiss es. Jetzt fallst du mir aber in den Rücken, jetzt enttäuschst du mich. Du hast da meine Aufgabe als Mundschenker. Was der Sanballat und der Tobia und die Gegner da nachher bringen, da werden wir den nächsten Gottesdienst und Folgen anschauen, die finden uns keinen. Die haben auch ihre Überlegung gemacht. Sie sind nicht dumm gewesen. Und aus menschlicher Sicht war es wirklich ein Problem gewesen, wer da gelaufen ist. Es ist ein Rätsel, ein riesen Rätsel für mich, wie der König auf all die Wünsche von seinem Mundschenk eingeht, ihn so lange schickt, auf ihn verzichtet, und ihm erst noch Offizier und Ritter mitgibt. Wenn wir wissen, im Esra-Buch Kapitel 4, dort lesen wir am Schluss, wie der gleiche König Artaxerxes auch schon einen Brief verfasst hat. Ein anderer, nämlich das Bauvorhaben, das bereits damals schon früher war, zu verhindern, im Keim zu ersticken, das Bauvorhaben mit Jerusalem. Versteht ihr, der Nehemia ist in einer auswegslosen Situation gestanden. Er hat seinen Traum gehabt. Andere hätten gesagt, du bist ein Spinner. Er hat ihn für sich vor Gott bewegt. Ich möchte in meine Heimat, ich möchte aufbauen. Aber mein König, die gütige Hand Gottes war über mir. Die Geschichte ist im Grunde genommen einfach schräg. Wie so viele Geschichten in der Bibel, die für uns zur Ermutigung sein sollen. Schaut, Gott schickt einen Exiljuden weit weg, wo eingespannt ist, ich weiss was, vom Machthaber. Warum nimmt er nicht einen Bürger von Jerusalem? Dort hat es ja die gebaut haben. Warum muss er so einen weit herholen? Gott schickt nicht einen Architekt für den Mauraufbau, sondern einen Mundschenk. Ja? Nicht einen, ein Selbstunternehmer, Selbsterwerbender, sondern einen, wo eingespannt ist unter ein Untergebener von einem Despot von einem grossen Reich. Das ist schon spannend. Denn Nehemia wäre keine 100 Kilometer weit gekommen. Er wäre stecken geblieben, wenn der König ihn geschickt hätte und nicht seine Unterstützung gehabt. Aber der König unterstützt ihn voll und ganz. Das ist spannend. Der Nehemia hat regelrecht Rückenwind. Der Nehemia hat jetzt das erlebt, im Wind Gottes zu stehen, wirklich fast geschoben zu werden. Dass mit Leichtigkeit er durch all die Schwierigkeiten durchkommt und noch ausgerüstet wird vom König. Nehemia hat den Rückenwind Gottes erlebt. Aber nicht nur das ist, nicht nur da hat er Schwierigkeiten gehabt, aus menschlicher Sicht, sondern auch in Jerusalem. Es heisst, er kam, 3 Tage war er dort. In Jerusalem. In dem Zusammenhang. Er hat nicht gerade schon alle Leute zusammengerufen. Hey Leute, Peace, Gott hat mich gerufen. Peace, easy, jetzt wird die Mauer aufgebaut, oder? Vorher, auf mich haben sie noch gewartet. Leute, jetzt geht's los. Ich habe schon einen Plan, alles bereit. Hey, wo sind ihr? Er kommt nicht so und prosaunt das raus. Er hat, und teilweise hat er das auch gehabt, grosses Stirnrunzeln, Gelächter. Ihm zudrehen die Rücken. Das wäre das Resultat gewesen. Nehemia, du Greenhorn, hast du überhaupt eine Ahnung? Nehemia, ich machte mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Jetzt für sich allein getragen. Auch die Last, das war eine Last. Eine Leidenschaft ist schafft Leiden. He? Ist eine Leidenschaft, die Leidenschaft, sagt man manchmal auch so. Einfach, es ist nicht immer einfach, etwas im Herz träge, bewegt sie, ist auch eine Last und doch bewegt es einem im guten Sinn, in dem Fall. Dann heisst es, ich ritt also bei Nacht durch das Taltor hinaus, am Misttor vorbei und die eingerissenen Mauern Jerusalems und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Bei der Nacht, mühsame Arbeit. Da hat es keine LED-Scheinwerfer gegeben. Da bist du einfach im Dunkeln, da ums Zeug gestolpert. Da alles hast du raus, musst du stehen lassen. Ich würde so sagen, er hat sich wortwörtlich in die Nacht begeben. Von der zertrümmerten Stadt. Er hat sich wortwörtlich in die Nacht, ins Dunkle hineinbegeben. Ins Schwere von seiner Heimat. Ins Kaputte hinein. In die Wunde von der Stadt. Das hat er gemacht, weil er bewegt war, weil er Erbarmen hatte, weil er bewegt war zum Bewegen. Er hat seine Landsleute gesehen. Er hat von der Zukunft geträumt. Er hat gesehen den Zustand. Frau und Kind, die schutzlos in einer Baustelle gehaust haben, nur bis zu einem nächsten Nachbarstamm genug stark war, um die Stadt wieder ohne Gegenwehr einzunehmen. Nehemia ist es darum gegangen, Menschen zu schützen. Vor bevorstehenden Kämpfen zu retten. Im eigentlichen Sinn ist es um Rettung gegangen, um Aufbau von Gesundung. Und der Nehemia hat doch auch die Verheißung der Stadt Jerusalem geglaubt, was durch Jerusalem für die Welt zum Segen soll werden, wo er nicht gewusst hat, wer das wird sein und wenn. Aber von dem Zukünftigen, von dem, was schon der Mose geredet hat, wo das Zepter wird in die Hand nehmen, das Friedenszepter, Jesus, wo man wird kommen. Kein Wunder hätte Nehemia Widerstand erlebt. Von außen, aber auch aus der eigenen Reihe, wo wir dann noch werden sehen. Er musste Fakten sammeln, sich vorbereiten in aller Stille, um den Gegner die Stirn zu bieten. Und es ist doch heute auch noch so. Ist doch heute genau noch gleich. Sobald es darum geht, etwas aufzubauen, sobald es darum geht, etwas wiederherzustellen, etwas zu verbessern, zum Guten, dann machen sich immer auch Widerstände bereit. Das gehört dazu für unsere Welt und es ist immer wieder schwer. Zuerst einfach mal grundsätzlich ein Nein. Nein, machen wir nicht, sind wir nicht dafür. Veränderung ist immer besorgniserregend. Was kommt auf uns zu? Nein, zuerst mal nein. Es könnte und wenn und aber. Leiter, die etwas bewegen, müssen auf das vorbereitet sein. Wenn sie etwas aufrichten, erneuern, dass es einfach zuerst Widerstand gibt. Sie müssen darauf vorbereitet sein. Es zeigt ein Stück weit eigentlich gerade auch Qualität von Leiterschaft. Das heisst nicht, die Leute überwalzen. Die Leute gewinnen dafür. Nicht hierarchisch bestimmen, nicht Macht ausüben. Eine gewinnende Leiterschaft rechnet mit Widerstand. Und darum tut es sich gut vorbereiten, im Gebet, vor Gott. Das Planen, Kosten überschlagen, selber feststehen, wenn Gegenargumente kommen. Und dann in Weisheit, um Volks auch zu gewinnen, den Weg zu gehen. Aber bei Veränderung zuerst einmal nein. Es liegt uns Menschen, wir sind so schnell negativ orientiert. Oder? Es könnte immer, wir sehen immer zuerst das Negative. Wir haben plötzlich dann so wenig Vertrauen in Gottes Sache. Gott könnte doch und wir rechnen doch mit ihm. Weil die gütige Hand Gottes mit über mir war, mit mir war. Warum ist die gütige Hand Gottes mit dem Nehemia gewesen? Warum hat er Rückenwind erlebt? Ja, das Bild liegt noch gefunden gestern. Ist doch lässig. Ja, ist erst noch in unserer Region da, oder? Eine Aussicht, oder? Da weiss nicht, da die Weide oder wo sie die Frau fährt. Weiss nicht, hat sie ein Elektrobike, dann ist das doch ein Beschiss, oder? Mit der Haar. Ein Rückenwind, oder? Rückenwind. Wir wissen alle, wie das ist mit Gegenwind. Oh, wer sich gegen den Wind Gottes stellt, ist nicht einfach. Aber im Rückenwind, Gott ist da, wir beten doch auch, Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heisst, Herr, dein Wille, deine Absicht in meinem Leben sollen zum Zug kommen und ich stelle mich so mit dem Rücken rein. Ich gehe mit. Was heisst das für dich? Im Wind Gottes stehen, das ist der Schlüssel für ein gesegnetes Leben. Aber den Wind kannst du nicht selber steuern. Du musst dort hineinstehen, wo du erkennst, dass Gott Gottes Absicht hat und dich mit hineinnimmt. Nehemia hat es so nahe lassen. In einer unmöglichen Situation, weit weg im Osten, als Mundcheck, nicht als Architekt. Er war nie daheim und wollte dort die Stadt aufbauen, die er nicht kennt. Aber wenn der Wind Gottes weht, dann werden die Sachen möglich. Schau, die haben als Abschlussbild noch das. Das ist der Wind Gottes. Das ist der Geist Jesu. Philipper 2, Vers 5 heisst, dass wir die Gesinnungshülle haben von Jesus. Der Nehemia ist übrigens so ein Typus für Christus auch. Jesus, der im königlichen Palast im Himmel bei seinem Vater war. Und er erfahrt von der Not in seiner Heimat. Er kam in das Seine, heisst Jesus, kommt auf die Welt. Das hat ihm gehört, das ist sein Eigentum. Und sieht, wie sein Eigentum die Welt kaputt geht, zu Grund geht. Weil der Herz etwas faul geworden ist, weil die Gottesferne passiert ist, durch die Schuld von uns. Und er kommt in den Trümmerhaufen rein. Jesus hat sich, ist gegangen von seinem königlichen Zuhause, ist er auf die Welt gekommen. Der Nehemia hat sich schicken lassen. Und das hat Gott gefallen. Und wenn niemand gesagt ja, ich brauche aber Herr, und wie komme ich da durch mit? Ich brauche Empfehlungen, ich brauche Unterstützung und Material. Gott hat ihm alles mitgegeben. Er sagt dem König, Herr, ich brauche das. Jesus hat auch seinen Vater gebeten. Und Gott hat ihm volle Unterstützung, volle Zurüstung geschenkt. Ich sehe da so eine Parallele drin. Und Jesus ist auch in die Welt gekommen, hat Widerstand erlebt. In aller Stille hat er seinen Plan mit Gott besprochen. Und dann hat er einen Weg gegangen. Und Leute sind ihm gefolgt. Und haben den Rückenwind Gottes miterlebt. Den Segen Gottes kann man so zusammenfassend sagen. Ich möchte dich fragen, wie sieht dein Lebensplan aus? Wir wollen ja eigentlich von unten gegen unten. Wir möchten Karriere machen. Wir möchten uns entwickeln, aber du entwickelst dich in deiner Persönlichkeit am meisten, wenn du mit Gott an der Hand, mit Gottes Rückenwind einen Auftrag erkennst, wo Gott dich reinstellt in eine Situation, wo es dich braucht. Nicht alles schon perfekt fertig ist. Ich sage auch, es gibt ja einen Pastoren-Nachfolge. Und ich habe mit einigen schon gesprochen und gesagt, ah, du gehst und so. Und ich frage nämlich, was hast du für eine Vorstellung von einer Gemeinde? Nur damit du weißt, ich werbe natürlich ein bisschen für Einbrach. Aber Gott weiss, wer da hinkommen soll. Das ist auch mir vom Herzen. Es soll jemand kommen, der sagt, ich möchte da aufbauen. Ich möchte nicht in ein gemachtes Nest hineinsetzen, wenn ich auf den Geist gehe. Ja, hoffentlich ist vieles auch unvollständig. Oder halt auch, vielleicht gibt es auch viele Trümmer in unserem Leben aufzubauen. Dort gibt es Arbeit. Dort gibt es Kraft Gottes erleben. Dort, wo etwas zerstört ist. Dort, wo es gilt, etwas zu entwickeln, zu heilen. Wir möchten doch alle Gottes Kraft erleben. Dann gehen wir den Weg im Geist Jesu. An das plötzlich an, in der kommenden Woche, wo du merkst, da gilt es aufzuhelfen, da gilt es zu ermutigen, da gilt es einen Zuspruch zu machen, da gilt es zu beten. In dem Geist möchten wir gehen, in dem Geist auch vom Nehemia und uns fragen, wo ist mein Platz? Hast du eine Freundschaft mit Gott? Hast du ein Vertrauensverhältnis mit ihm, mit dem Höchsten von Himmel und Erde? Persönliche Gespräche zu reden, in der gewissen Vertrauen, da habe ich jemanden, der so Interesse an mir hat, der mir zulässt, wo meine Anliegen wahrnimmt. Ich frage auch noch mehr nach Gottes Willen für dein Leben. Es kommt gut. Nicht problemlos, aber für das hat Gott uns in die Welt gestellt, zum Problem lösen. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit ihm. Mit seinem Empfehlungsbrief. Mit seinen Ritter. Mit seinen Offizier. Engel. Um uns herum. Gott möge uns segnen. Amen. Darf ich bitte für uns kommen? Herr, wir möchten jetzt einfach dich bitten, segne uns. Schenk uns Rückenwind. Nicht für das, was wir selber durchsetzen möchten, sondern wir möchten dich bitten, segne uns, indem wir erkennen, wo du dran bist, wo du wehst. Dass auch unser Lebensrad in Bewegung kommt. Ganz neu. Nicht ein Murks, sondern in einer Freude und Dankbarkeit. Weil du, Jesus, dabei bist und weil du vorausgegangen bist. Segne uns, Herr. Segne du, Herr, jedes Einzelne.
Was gibt's denn für Teams in Iran? Welches Team bist du Fan? Und da hat sich dann gerade irgendwie mit diesen Worten, die er können ist, um Deutsch zu lernen, hat sich da ein Gespräch ergeben. Und ich denke, so Anknüpfungspunkte helfen uns in der Begegnung mit Menschen. Dass wir können etwas von Jesus weitergeben. Dass wir irgendwie dass die Leute Chancen haben, irgendwie Gottes Spur, eine kleine Spur, aber einen Fußabdruck von Gott entdecken. Ich komme zum Schluss. Ist ein recht heavy Schluss. Und der Gedanke, wo mir da wichtig geworden ist, Gottes Spuren sind auch im Leiden da, im Leiden da. Der Paulus ist schon gesteinigt worden. Und ich weiss nicht, was für Steine du in deinem Leben hast, wo du denkst, da wird wieder ein Stein gegen mich geschossen. Da erlebe ich wieder einen Rückschritt. Oder wenn man für Jesus unterwegs ist, merkt man auch die Opposition. In der Schweiz ist kürzlich die Geschichte mit dem Jungschaftsverband, habt ihr vielleicht gehört, wo die Medien wirklich ein bisschen Unrecht da haben und es einfach völlig in ein falsches Licht gestellt haben. Und das sind so Steine. Und das grösste Leiden hat Jesus erlebt. Und ich denke, das kleine Erlebnis von Paulus und dem Barnabas ist ja nichts gegenüber das, was Jesus für uns getragen hat, als er auf dem Weg nach Golgatha war. Und hat das alles erduldet, damit du und ich einmal können in seiner Gegenwart sein. Und ja, das ist das, was ich heute Morgen weitergeben wollte. Gottes Spuren entdecken. Möge es Gott schenken, dass wir mit offenen Augen in die neue Woche starten und sehen, wow, das war jetzt wieder ein kleiner Händedruck von Gott. Und möge uns Gott auch brauchen, dass wir irgendwie dazu beitragen, dass andere Leute Gottes Spuren können wahrnehmen können. Und der Schlussgedanke, und auch wenn wir es schwer haben und vielleicht wenn es nicht nur vorwärts geht, wenn es vielleicht einen kleinen Rückschritt gibt, Gott ist da. Gott ist auch im Leiden präsent. Gottes Spuren sind auch im Leiden da. Und es heisst ja dort, die Leute sind um Paulus herumgestanden. Ein Teil denken, die haben eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Vielleicht um den Paulus herum. Und dann ist er wieder zum Bewusstsein gekommen, ist aufgestanden. Hat können gehen. Und andere sagen einfach, sie sind dort gewesen und haben gewartet und langsam sind sie wieder zu sich gekommen. Aber das Wunder ist ja, dass der Paulus wieder weitergelebt hat. Und möge Gott auch in der neuen Woche uns begegnen und dass wir seine Spuren dürfen entdecken. Amen. Du noch beten. Ja, Jesus, wir staunen, was der Paulus und Barnabas erlebt haben, wie sie für dich unterwegs gewesen sind und was du bewirkt hast durch ihr Leben. Und wir bitten dich, ja, wir haben vielleicht nicht so ein Leben, das voll Action ist und wo wir unterwegs sind, aber wir haben gleich unsere Herausforderungen, unsere Beziehungen, unsere Sehnsucht. Und ich bitte dich, dass wir einfach in dieser neuen Woche ganz neu wieder dürfen deine Spuren entdecken dürfen, dass wir dann auch dürfen Zeugnis geben, dass wir dürfen darauf hinweisen, was das für Spuren sind, wo du uns begegnet bist. Amen.